Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist höchste Zeit für eine Wertschätzung. Und zwar habe ich mir vorgenommen, Pillars of the Earth, das neue Adventure von Daedalic. Das sind unter anderem die Deponia-Macher. Und das basiert, der Name sagt es ja schon, auf dem erfolgreichen Historienroman Die Säulen der Erde von Ken Follett. Und an meiner Seite und sehr neugierig auf meine Eindrücke ist der André Peschke. André, hallo.
Hallo Jochen, ich bin in der Tat sehr gespannt. Ich bin nämlich auch ein bisschen überrascht. Ich habe mir das im Vorfeld angeschaut. Es sieht ganz anders aus, als ich das erwartet habe, weil ich irgendwie nach der Ankündigung den Eindruck hatte, das wird irgendwie was ganz Großes oder vielleicht sowas Telltale-mäßiges. Jetzt sieht es aber auf Screenshots doch sehr nach klassischem Daedalic Point-and-Click-Adventure aus. Bin gespannt, was du erzählst, was es denn am Ende geworden ist, aber vielleicht verrätst du allen vorher mal, worum es überhaupt in dem Roman und damit auch in dem Spiel geht.
Wie ich schon erwähnt habe, ist Die Säulen der Erde ein Historienroman. Er spielt im England des 12. Jahrhunderts und er dreht sich, und ich muss an der Stelle hinzufügen, ich habe den Roman nie fertig gelesen. Ich habe mal reingelesen, ich habe mir den vor einigen Jahren gekauft, bin damit aber nicht so wirklich warm geworden. Das heißt, an der Stelle eben als Disclaimer, ich habe ihn nicht zu Ende gelesen, aber es dreht sich letztlich um mehrere Personen. Es ist also, hat einen relativ großen Cast und er zeichnet einerseits ein Historien- und Sittengemälde der damaligen Zeit und folgt andererseits über mehrere Jahre und Jahrzehnte hinweg einigen ausgewählten Figuren, die unter anderem auch im Spiel vorkommen und die man im Spiel spielen kann. Es ist ein bisschen schwierig, bei Pillars of the Earth tatsächlich zu beantworten oder Säulen der Erde, wie es im Deutschen heißt. Das Spiel läuft übrigens nach meinem Kenntnisstand unter dem englischen Titel, auch in Deutschland. Es ist ein bisschen schwer, das tatsächlich runterzubrechen auf, ja, eine, darum geht es, einen Satz oder zwei Sätze. Das ist so ein bisschen wie bei, keine Ahnung, Fegefeuer der Eitelkeiten oder so. Das sind nicht unbedingt die Romane, die sich dazu eignen, um es auf einen Satz runterzubrechen.
Okay. Jetzt ist das Spiel tatsächlich Episode 1 von Säulen der Erde. Das heißt, es behandelt nur die ersten 7 Kapitel. 3 Teile sind geplant, um diesen kompletten Wälzer umzusetzen. Jetzt würde ich mal erstmal fragen, ist das ein Schnipsel, der sozusagen sehr in der Luft hängt? Sollte man sowieso vielleicht schon mal warten, bis das Ding komplett erschienen ist? Macht das den Eindruck eines vollwertigen Spiels oder nur so Prolog sozusagen?
Nein, das macht tatsächlich den Eindruck eines vollwertigen Spiels, beziehungsweise als Teil eines vollwertigen Spiels. Du hast es schon gesagt, es sollen 3 Episoden erscheinen, die erste jetzt im August. Zu den beiden anderen gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, zumindest keins, das mir bekannt ist. Und die erste Episode, das erste Buch, wie es heißt, folgt auch dem ersten Buch des Romans. Auch der ist in Bücher aufgeteilt. Jedes dieser Bücher im Spiel hat 7 Kapitel und es erzählt relativ 1:1 die Geschichte des Romans, die dort im ersten Buch passiert ist.
Okay. Dann bin ich mal gespannt. Ich habe verschiedene Dinge über das Spiel gelesen. Das erste, wo ich ein bisschen so mit in den Kopf schiefgelegt habe, war die Beschreibung, es soll ein recht erwachsenes Spiel sein. Würdest du das unterschreiben?
Ja, das würde ich unterschreiben. Es ist kein Kinderspiel. Es ist durchaus, hat teilweise eine sehr drastische Wortwahl, bei der man sich dann fragen kann, inwiefern sie in die Zeit vom 12. Jahrhundert passt. Ich habe mich an der einen oder anderen Stelle immer mal gefragt, ob das nicht eine zu moderne Wortwahl ist, aber so bewandert bin ich dann auch nicht mit dem Englischen des 12. Jahrhunderts, wobei ich es jetzt auf Deutsch gespielt habe, ist ja auch von einem deutschen Studio. Es hat auch teilweise Andeutungen und Motive, die eher in der Erwachsenenunterhaltung zu finden sind, was jetzt Vergewaltigung und so weiter zum Beispiel betrifft. Es ist aber durchaus auch was, was Kinder und Jugendliche spielen könnten. Ich bezweifle nur, dass sie daran sonderlich viel Spaß haben, denn es ist insofern erwachsen, dass es sehr, sehr ähnlich wie der Roman, zumindest bis dahin, wo ich ihn gelesen habe, nicht so sehr ein Spannungsroman ist, als mehr den Versuch wirklich macht, ein Sittengemälde und eine Lebensgeschichte von 3 unterschiedlichen Persönlichkeiten nachzuzeichnen. Man darf dort halt kein Game of Thrones erwarten.
Da würde ich nochmal so als besorgtes Elternteil nachfragen. Wenn du jetzt einerseits sagst, das können auch Kinder und Jugendliche spielen, auf der anderen Seite sagt, es gibt sowas wie Andeutungen in Richtung Vergewaltigung. Kannst du das nochmal konkretisieren? Also wie deutlich wird da gedeutet?
Es ist nicht sehr deutlich, also es ist sehr deutlich für einen Erwachsenen zum Beispiel, aber es ist jetzt nicht sowas, dass es zumindest in dem ersten Buch, was ich jetzt gespielt habe, in der ersten Episode, irgendwelche großartigen expliziten Vergewaltigungsszenen oder irgendwelche expliziten Gewaltdarstellungen geben würde. Es hat erwachsene Motive, aber es ist nicht auf eine Weise, ja, also, weißt du, wenn du das jetzt vergleichst mit einem GTA oder so, dann ist es Kindergarten.
Okay. Passt das zu dem Grafikstil, der ja weiterhin eher so zeichentrickfilmhaft ist?
Ich finde, der Grafikstil, das ist eine der Sachen, die mir an dem Spiel am besten gefallen haben, oder eigentlich, um das mal vorwegzunehmen, eine der einzigen Sachen, die mir an dem Spiel oder an der ersten Episode gefallen haben, ist, ich finde den Grafikstil und das Artdesign fantastisch. Das hat ein sehr, sehr schönes Auge für Atmosphäre. Das hat ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr detailreich. Die gezeichneten Hintergründe sind sehr, sehr schön. Da sind teilweise sehr schöne Panoramen auch dabei. Und es gibt so ein paar Ausrutscher. Es gibt so eine mittelalterliche Stadt, die sieht mir dann zu quietsche Fantasy-bunt aus. Mir persönlich jetzt, wo ich jetzt denke, da hätten ihnen wahrscheinlich auch so eher dieser etwas dreckigere, realistischere Stil vielleicht ein bisschen besser getan. Aber generell finde ich harmoniert das Art-Design da fantastisch, weil es auch wirklich mit Bedacht und mit einem sehr schönen Auge für Details und für Stimmung und für Atmosphäre das Ganze einfängt. Das hat mir sehr gut gefallen.
Okay. Ich tue jetzt das, wo mir ein Entwickler schon mal gesagt hat, dass das ja voll unfair sei, und zitiere aus einer Pressemitteilung, aus der Ankündigung von Die Säulen der Erde betrifft. Und da hat unter anderem ein Mensch von Bastei Lübbe, Felix Rudloff, damals Vorstand, gesagt, es sei nach seiner Kenntnis das erste Mal, dass zeitgleich zum neuen Buch eines internationalen Bestseller-Autors, also damals war noch geplant, dass das gleichzeitig mit dem nächsten Ken Follett-Roman rauskommt, ich glaube, das hat sich inzwischen ergeben, ein mit einem solchen Aufwand produziertes Computerspiel erscheint. Das klingt, als sei das eine sehr aufwendige Produktion. Ist es das?
Ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, wie viel Aufwand de facto in die Produktion reinfloss, weil das sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren hat, auch im Sinne von einem, das war jetzt ja relativ lange in der Entwicklung, wurde dann ja auch noch verschoben, also was da hinter den Kulissen passiert ist, ob das eine oder andere nicht funktioniert hat, das kann man nicht sagen, aber es macht auf mich nicht den Eindruck, als wäre es ein aufwendigeres Spiel von der Produktion her als die üblichen Daedalic Adventures. Nein, das macht es nicht. Es könnte umfangstechnisch mehr werden. Die erste Episode, die ich jetzt halt gespielt habe, hat etwa 4 Stunden gedauert. Vielleicht sind wir am Schluss nicht bei so eher klassischen in letzter Zeit für Adventure so 8-10, sondern vielleicht sogar bei 12-14 Stunden. Dann ist es vielleicht vom Umfang her etwas größer. Aber ich habe nicht den Eindruck, als wir würden da drinstecken. Ich meine, da muss man natürlich noch ein bisschen abwarten. Aber es wird da erheblich mehr Produktionsaufwand als in einem typischen Point-and-Click-Adventure drinstecken. Da mag jetzt natürlich jemand von Daedalic sagen, oh, das ist aber so. Dann kann ich lediglich sagen, ich habe es dem Spiel nicht angemerkt.
Und ebenfalls in der gleichen Pressemitteilung sagt Carsten Fichtelmann, man sei sich der Herausforderung und vor allem den hohen Ansprüchen der Millionen von Fans bewusst und möchte mit dem Spiel diesen Anforderungen, diesen hohen Ansprüchen gerecht werden. Ich denke, er spricht insbesondere von den Romanfans. Wird dieses Spiel hohen Anforderungen gerecht? Mit Blick auf, wie würde dieser Roman denn da umgesetzt? Wird das dem Roman, soweit du ihn halt kennst, gerecht? Fängt es das gut ein? Ist die Atmosphäre von mir aus da? Ja, das sind so die Fragen, die mir durch den Kopf gehen.
Jetzt bist du schon bei einem springenden Punkt, weil ich habe den Eindruck, und der beschlich mich auch immer und immer wieder beim Spielen, das will ein Spiel für so viele Leute sein, dass es am Ende ein Spiel für niemanden ist. Und es will so viele Ansprüche bedienen. Es ist einerseits, hat es diesen Point-and-Click-Adventure-Charme und die Point-and-Click-Adventure-Mechanik. Das heißt, es spielt sich im Grunde rein spielmechanisch wie ein klassisches Daedalic Point-and-Click-Adventure. Dann hat es aber immer mal wieder Telltale-Passagen drin, in denen du unterschiedliche Antwortmöglichkeiten und unterschiedliche Entscheidungen auswählen kannst, teilweise auch unter Zeitdruck, was aber dann darunter leidet, dass es 1:1 die Geschichte des Romans nacherzählt. Das heißt, die Entscheidungen, die ich treffe und die Antwortmöglichkeiten, die ich auswähle, habe ich im Gegensatz zu einem Telltale-Spiel wie Game of Thrones oder wie bei The Walking Dead nie den Eindruck, dass ich mit meinen Entscheidungen tatsächlich in irgendeiner Form irgendwas auslöse oder auch nur, dass ich tatsächlich eine Entscheidung von irgendeiner Tragweite hier irgendwie fällen kann. Das wirkt also sehr wie aufgesetzt, weil man sich halt nicht getraut hat, von der Romanvorlage abzuweichen. Weil die Charaktere müssen halt alle an irgendeinem Punkt, an irgendeiner bestimmten Stelle sein und dort irgendwas machen, weil so geht halt im Roman der Plot weiter. Und letztlich spielt man dann den Plot des Romans nach. Und ja, auch Telltale-Spiele haben natürlich den Fall, dass sie sozusagen wie auf Schienen funktionieren. Für mich persönlich schaffen diese aber erheblich mehr, mir den Eindruck zu geben, dass alles sei organisch aus meinen Spielentscheidungen heraus entstanden, auch wenn es nur Smoke and Mirrors ist, als das Daedalic schafft. Und dazu kommt noch, dass es gar keinen spielerischen Anspruch, auch in den Adventure-Passagen gibt. Also die Rätsel sind des Namens eigentlich nicht würdig, was für mich so den Eindruck erweckt, als wollte man halt auch noch die ganzen Romanleser ansprechen, die sonst keine Spiele spielen. Ich saß an irgendeiner Stelle da und habe mir gedacht, dieses Säulen der Erde ist ein Spiel für Leute, die keine Spiele spielen.
Ich habe den Test von Eurogamer dazu gelesen und da kam man zu dem Schluss, dass das genau richtig sei für diese Art Spiel, dass das sehr handlungsgetrieben ist, ein bisschen Puzzeln und so, aber ansonsten geht's um den großen narrativen Bogen. Kannst du das irgendwo nachvollziehen? Ist das eine Perspektive, wo du sagst, ja, kann ich zumindest verstehen?
Also erstmal ein bisschen Puzzeln kann ich nicht verstehen, da ist kein Puzzeln drin. Also ich will dir ein Beispiel vom Rätseldesign des Spiels, wenn man es jetzt so nennen kann, damit spoilere ich auch nichts. Die erste von den drei Figuren, die du spielen kannst, ist ein junger, frommer, gottfürchtiger Mönch, der in eine Abtei kommt, in Knightsbridge, wie es im Spiel heißt, das Spiel also auch in England. Und dort wird er erstmal angehalten an einer Zollbrücke von einem jungen Novizen dieses Klosters oder dieser Abtei dort oder der Priorei, wie es glaube ich korrekt heißt. Und der Novize sagt ihm, oh, ich habe ja so einen Hunger. Und dann hast du einstecken, du bist so ziemlich der einzige Gegenstand im Inventar außer deiner Bibel, die du immer mit dem Typen, mit dem Charakter rumschleppst, hast du einen Käse in ein Tuch eingewickelt. Dann kannst du ihm den Käse geben. Dann kommst du später in diese Priorei und dort kommst du in die Küche und dort liegt ein heißer Stein auf dem Herd. Und wenn du den Stein in die Hand nehmen willst, dann sagt dir irgendwie eine andere Figur, ah, musst du aufpassen, der ist heiß, aber der wärmt dich so schön. Und da das Einzige, was du im Inventar hast, halt dieses Tuch ist, in dem dein Käse war, benutzt halt das Tuch mit dem Stein, dann hast du einen heißen Stein dabei. Und wieder ein bisschen weiter kommst du zu einem, wenn du zurück bist an dieser Zollbrücke, kommst du zu einem älteren Mönch, der jetzt dort sitzt und kein Feuer hat und dem kalt ist und dem gibst du dann den Stein. Das ist das Rätseldesign. Deswegen kann ich diesen Puzzle-Ansatz, also so ein bisschen Puzzeln, das ist nicht ein bisschen Puzzeln, das ist gar kein Puzzeln. Da steckt an keiner einzigen Stelle in diesem Spiel, kann man irgendwie festhängen oder muss man nachdenken. Das ergibt sich und spielt sich alles von selbst, was den spielerischen Anspruch angeht. Und dann, ja, es ist ein sehr plotgetriebenes Spiel, es ist aber kein gutes plotgetriebenes Spiel. Auch die Telltale-Sachen kann man ja ihnen nachsagen, kein spielerischer Anspruch drin, so gut wie keine Rätsel und wenn Rätsel, dann ungefähr auf dem gleichen Niveau. Aber die haben immer wieder erzählerische Höhepunkte, die haben ein erzählerisches Tempo und die haben solche Leuchtturmmomente, wie zum Beispiel bei Game of Thrones, wenn du von Cersei befragt wirst. Und Säulen der Erde versucht an vielen Stellen das zu machen, aber dafür ist es zu träge, ist es zu behäbig, nimmt es sich zu wenig Zeit für seine Figuren. Die ganzen Figuren bleiben sehr schablonenhaft, die bleiben sehr, sehr eindimensional. Ich weiß nicht, ob das im Roman genauso ist oder ob es einfach dem Spiel vielleicht auch aus Zeitgründen nicht gelingt, da irgendeine persönliche Tiefe reinzubringen. Ich fand die alle uninteressant, ich fand die alle schablonenhaft, ich fand die alle eindimensional. Und so entsteht nach und nach einfach, ja, der grundlegende Plot ist interessant, um den es geht, weil der Philipp, dieser Mönch, wird dann in eine politische Verschwörung reingezogen, aber es plätschert halt alles so behäbig vor sich hin, es gibt keine Höhepunkte, die Dialoge, das kommt noch erschwerend hinzu, das meiste, was du halt machst, ist Dialoge zu führen, die Dialogregie hat ein riesengroßes Problem, nämlich die Gesprächspausen sind alle viel zu lange, das kommt teilweise vor, dass du zu einem Charakter Hallo sagst oder deine Figur Hallo sagt und der andere dann 2 Sekunden später antwortet. Und so ziehen sich die allermeisten Dialoge, weil eben sehr langsam gesprochen wird, zum einen, weil die Gesprächspausen zum anderen sehr, sehr lange sind, ungewöhnlich lange, ich würde sagen viel zu lange, ziehen sich diese ganzen Dialoge auch noch wie Kaugummi. Es kommt kein Spannungsbogen auf, es kommt kein Tempo auf und selbst die Momente, die Höhepunkte sein sollten, leiden einerseits unter dieser Dialogregie und andererseits unter dem Gefühl, dass ich eh nie irgendwas Besonderes oder irgendwas Nennenswertes hier zu diesem Spiel beizutragen habe, weil es eben nur den Plot des Romans nachspult.
Nur ganz kurz zur Konkretisierung, weil dieser Vergleich mit Telltale ja auch immer kam. Gibt es da wirklich, also Telltale sind ja häufig quasi durchsetzt von eigentlich interaktiven Filmsequenzen. Gibt es diese wirklichen filmhafte Darstellung oder ist es ein Telltale-Spiel, aber im Kostüm oder Korsett eines klassischen Point-and-Click-Adventures, wo dann eben auch noch zusätzlich nicht irgendwie ein Film vor meinen Augen abläuft, sondern da stehen halt zwei Figürchen in ihrer Point-and-Click-Umgebung und dann kommen, keine Ahnung, abwechselnd irgendwelche Sprechblasen oder so.
Nee, es blendet tatsächlich schon, da sieht man auch die Anleihen bei Telltale, es blendet an bestimmten Momenten, blendet es dann in so eine Art filmische Darstellung. Da geht es dann aus der normalen isometrischen Draufsicht, wie man sie aus Adventures kennt, geht es dann raus in so einen, auch vor einem, wo dann gezeichnete Figuren vor einem gezeichneten Hintergrund miteinander reden und dort finden dann die relevanten Dialoge des Spiels sozusagen statt. Aber auch das, den ganzen Sequenzen fehlt halt im Gegensatz zu Telltale, denen fehlt das Timing, denen fehlt die Inszenierung, denen fehlt eine bessere Dialogregie. Das ist halt alles wie so ein, ja, wie so ein biederes, behäbiges deutsches Telltale. Ungefähr alles, was man so deutschen Entwicklern gerne mal boshaft nachsagt, so empfand ich das tatsächlich, auch wenn es vielleicht unfair ist, aber ich fand das ganze Ding sehr biede, sehr behäbig, sehr schwerfällig, sehr mut- und kraftlos, also da fehlt so ein bisschen der ganze filmische Elan dahinter.
Okay, du sagtest eben isometrische Draufsicht. Ich glaube, du meintest aber so eine 2D-Seitenansicht, richtig?
Ja, genau. Ich meinte so eine 2D-Seitenansicht. Nachdem ich es gesagt habe, wollte ich es gerade auch nochmal korrigieren.
Okay, ich habe mit einem Tester gesprochen, der noch dabei war, das Ding zu spielen. Und der hat vor allem gestöhnt, es gäbe ends viele Hotspots, also so kleine Punkte auf dem Bildschirm, die man anklicken kann, wo man dann weiterführende Beschreibungen von Gegenständen und so bekommt. Und die seien fast ausschließlich belanglos. Passt das zu deinem Eindruck? Auch was jetzt so das Pacing anbelangt?
Also erstens, ich fand nicht, dass es wahnsinnig viele Hotspots gibt. Es gibt einige Hotspots, aber es gibt Adventures, die haben durchaus mehr davon. Das erste Problem ist, so gut wie kein Hotspot ist interagierbar. Also es gibt vielleicht eine Handvoll Gegenstände, mit denen du in diesem Spiel tatsächlich aus irgendwelcher Rätsel in Anführungszeichen Sicht interagieren musst und dann ist es komplett offensichtlich. Es ist also nicht so, als hättest du ein volles Inventar oder sonst irgendwelche Geschichten oder müsstest dauernd mit irgendwelchen Hotspots interagieren. Die meisten sind tatsächlich dazu da, um so ein bisschen Hintergrund zu vermitteln und so ein bisschen Fluff zu geben. Und ich mag eigentlich, was sie dort versucht haben. Nämlich, wenn du einen Hotspot rechts anklickst, dann kommt der Gedanke deiner Figur wird dann eingeblendet. Das sind immer nur so ein Satz oder so ein Satzfragment. Und das geht in der Regel bis zu dreimal kannst du das machen und dann wiederholt sich das. Ich empfand das zunächst tatsächlich als was Lobenswertes, weil was mir bei Adventures häufig auf den Keks geht, ist, dass man mehrere Hotspots mehrfach untersuchen muss und dann muss ich immer zuhören, wie diese Figur dann anfängt noch zu reden und bis sie dann damit fertig ist und dann kann ich das nächste Mal anklicken. So geht das wunderbar schnell. Ja, viele dieser Hotspot-Beschreibungen sind tatsächlich echt extrem belanglos. Manchmal macht das Spiel aber was Cleveres damit. Manchmal befindet sich dann deine Figur in einer Paniksituation oder in einer Situation, wo sie sehr unsicher ist und egal welchen Hotspot du dann anklickst, kommt sowas wie, was habe ich denn gemacht? Oh Gott, was tue ich bloß? Oh Gott, wie soll das weitergehen? Und wo also versucht wird darzustellen, der hat jetzt quasi nicht die geistige Kapazität, der ist gerade geistig wo völlig anders, der kann jetzt nicht mehr irgendwelche Sachen untersuchen, das wird ihm halt die ganze Zeit im Kopf rum. Und das machen sie ganz clever, aber das ist an wenigen Stellen. Ansonsten kann man sich die meisten Hotspots schenken.
Okay. Ich habe gelesen, man kann auch sterben in dem Spiel. Das klingt anti-intuitiv für so ein auf Casual getrimmtes Spiel.
Kann man? Ich bin nicht ein einziges Mal gestorben. Ich wüsste auch nicht, wo.
Okay. Ja, das.
Vielleicht geht es. Ich will es nicht ausschließen, aber ich bin nicht gestorben. Ich war noch nicht mal in der Situation, wo ich gedacht habe, also es gibt eine lebensbedrohliche Situation in dem Spiel für einen und der Episode für einen deiner Charaktere. Und selbst da hatte ich nie das Gefühl, der könne sterben.
Ich meine, dass in einem Vorschauartikel der Computerbild Spiele gelesen zu haben. Und jetzt dachte ich natürlich, weil das ja auch über die CBS verkauft wird, das Spiel, die Episode 1 zumindest, dass sie da schon wissen müssten, worüber sie reden, aber vielleicht war das auch nur mal geplant. Wurscht. Also gut, kein Sterben in dem Spiel. Ist das ein Fall von du, ich, wir sind einfach nicht die Zielgruppe? Das ist ein Spiel für den Casual-Spieler, du hast ja schon selber gesagt, für Leute, die keine Spiele spielen, für den Romanleser, der das nochmal bebildert und mit ein paar Mausklicks zwischendrin garniert spielen möchte. Kann man sich vorstellen, dass das für diese Leute gemacht ist und für die auch dann eine Bereicherung darstellt?
Ich kann mir schon vorstellen, dass wir nicht die Zielgruppe sind, die Daedalic jetzt als erstes im Visier hatte. Ich kann mir allerdings auch kaum vorstellen, welche Zielgruppe dieses Produkt und Projekt am Ende abbilden soll. Natürlich wird es bestimmt den ein oder anderen Hardcore-Säulen der Erde-Fan geben, der es schön findet, das nochmal in einer interaktiven Form nachzuspielen. Aber es fällt mir sehr schwer, als jemand, der den Roman jetzt nur zum Teil gelesen hat, davon auszugehen, dass er dort tatsächlich das bekommt, was er in diesem Roman bekommt. Ja, du spielst den Plot nach, aber sehr, sehr viele Dinge im Roman Säulen der Erde, zumindest soweit, wie ich ihn gelesen habe, geht es mehr um ja das Sittengemälde seiner Zeit und mehr um die Figuren als solche. Die wirkten im Roman, so habe ich sie in Erinnerung, auch längst nicht so platt, wie das im Spiel ist. Im Spiel läuft es letztlich so, zumindest in dieser ersten Episode, dass ich halt die wichtigen Stationen des Romans nachspiele, aber überhaupt nicht verstehe, warum mich diese Figuren überhaupt nur alle tangieren sollen. Das sind alles, ich habe es vorher schon erwähnt, das ist alles schablonenhaft. Du hast den Tom Bilder, einen Steinmetz, der mit seiner Familie nach Arbeit sucht und eigentlich den großen Traum hat, eine Kathedrale zu bauen. Das ist der sanftmütige Riese mit dem Herz aus Gold. Viel mehr wird aus dem auch nicht. Dann hast du den jungen, gottesfürchtigen, frommen, naiven Mönch, der in diese Verschwörung verwickelt ist und dann zu seinem völligen Entsetzen, und zwar nur zu seinem, weil du hast dir das schon die ganze Zeit gedacht, feststellt, dass das ganze Kirchensystem, dass der Bischof und so weiter, dass die ja viel weltlichere Motive haben. Und dann hast du noch den kleinen Jungen namens Jack, der mit seiner Mutter als Outlaw im Wald aufgewachsen ist und jetzt mit großen Augen durch seine erste Stadt geht und das alles so gar nicht fassen kann und wahrscheinlich zu einem strahlenden Helden heranwächst. Jede dieser Figuren im Spiel ist komplett uninteressant, langweilig und schablonenhaft. Wenn man die vielleicht aus dem Roman schon kennt, wenn sie dort eine Persönlichkeit hatten und man die sozusagen im Hinterkopf mitnimmt auf das Spiel, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Leuten gefallen könnte. Aber ich sehe da nicht wirklich ein größeres Publikum. Ich weiß nicht, für wen das Spiel gedacht ist. Also es ist für einen Adventure-Spieler oder für einen Telltale-Liebhaber ist es zu simpel, beziehungsweise ist es zu behäbig und langatmig. Der Adventure- oder der Roman-Fan bekommt wirklich nur 1:1 den Plot nochmal serviert. Da wüsste ich nicht, warum ich nicht den Roman nochmal lesen sollte. Ich weiß nicht, für wen das Spiel ist.
Wie war denn jetzt so unterm Strich deine Spielerfahrung? Also warst du gelangweilt, hast du dich durchgequält, warst du einigermaßen mild unterhalten, wie war das?
Ich fand das erste Kapitel, in dem fängt es mit Philipp an, da ist die Geschichte, die ich dir vorher erzählt habe, mit dem Käse und mit dem heißen Stein und so weiter, fand ich entsetzlich. Wirklich, wirklich entsetzlich. Jetzt hätten wir nicht die Wertschätzung geplant, hätten wir sie nicht schon angekündigt, hätte ich danach nicht mehr weitergespielt. Das war das Sturzlangweiligste, was ich seit sehr, sehr langer Zeit gespielt habe. Dann wird es besser, aber es wird nie gut. Also ich hätte an jeder Stelle dieses Spiels, wenn wir keine Wertschätzung gemacht haben oder hätten, hätte ich das abgebrochen. Ich wollte nie wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe mich nicht für die Figuren interessiert. Ich fand es nicht mehr so entsetzlich wie am Anfang. Da gewinnt es tatsächlich so ein bisschen teilweise mal an Tempo, aber es hat mich nie wirklich interessiert. Ich würde auch nie im Leben die Episode 2 und 3 von dem Ding spielen. Never ever.
Wäre trotzdem vorstellbar, dass dann noch was kommt, das cool ist, oder sagst du, sorry, aber dieses Fundament, darauf kannst du kein Haus bauen, das stehen bleibt?
Ich glaube, es ist tatsächlich Letzteres. Ich glaube, da fehlt das Fundament. Ich glaube, dem ganzen Spiel fehlt grundlegend ein Konzept, was es denn eigentlich sein will. Willst du ein Adventure sein? Willst du ein Telltale-Spiel sein? Willst du einfach ein 1:1 interaktive Nacherzählung des Romans sein? Und es will alles sein und ist nichts. Und es wirkt wirklich wie ein absolut gescheitertes Konzept. Ich kann mir vorstellen, dass der Plot irgendwann interessanter wird. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht irgendwann nach 10 Stunden oder so dann tatsächlich mal Gefallen an den Figuren gefunden hat, einfach weil man sehr viel Zeit mit ihnen verbracht hat, sodass sie vielleicht ein bisschen dreidimensionaler wirken, als sie tatsächlich geschrieben sind. Aber ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass da noch ein gutes Adventure rauskommt oder ein gutes Telltale-Spiel oder ein guter interaktiver Film. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal, auch das ist jetzt wahrscheinlich mehr Geschmackssache als die Argumente von vorhin, aber mein Gott, ist das Spiel angefüllt mit belanglosen Dialogen, die klingen, als wollte ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert klingen wie ein Mensch aus dem 12. Jahrhundert. Gott, ist da ein Drivel drin. Und da halten sich Leute, bis es endlich mal interessant wird. Über belanglosen, langweiligen, langatmigen, die Dialogregie habe ich ja schon erwähnt, Käse. Ich habe dir ja ein paar von den Zitaten oder ein paar von den Dialogen vor ein paar Tagen im Skype geschickt. Habe geschrieben, wenn ich noch einen davon lesen muss, will ich sterben.
Ja, keine Ahnung. Das ist, klingt ein bisschen eigenartig. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich für ein Studio wie Daedalic, dass dem es ja zumindest bislang nicht an irgendwelchen interessanten künstlerischen Visionen für ihre Projekte gemangelt hat. Also anscheinend so ein bisschen vielleicht auch zu viel Respekt vor dieser Romanvorlage oder ein zu enges Korsett, in dem sie sich bewegen mussten.
Ich weiß es nicht. Es fällt mir tatsächlich schwer, da den Finger raufzulegen, woran es liegt. Wollten sie zu viel auf einmal, also zu viele Leute auf einmal bedienen? Hatten sie ursprünglich vielleicht mal den Mut, mehr in diese Telltale-Richtung zu gehen, den Adventure-Zopf abzuschneiden? Zumindest so wurde das auch mal angekündigt. So hatte ich das in Erinnerung, dass das mehr Telltale, weniger Point-and-Click-Adventure sein soll, mehr interaktive Geschichte. Jetzt ist aber gefühlt 80% des Spiels ein Point-and-Click-Adventure ohne Rätsel. Es wirkt ein bisschen seltsam. Ich habe den Eindruck, dass da nicht wirklich, also entweder existierte kein funktionierendes Konzept auf einem ganz fundamentalen Level oder es ist irgendwo kolossal schiefgelaufen, ich weiß es nicht. Hier übrigens an der Stelle, ich möchte nochmal einen dieser Dialoge zitieren und von denen gibt es wirklich haufenweise welche. Da unterhalten sich dann zwei, also unterhältst du dich dann mit deiner Mönchfigur, mit einem anderen Mönchen, suchst du nach bestimmten Samen. Ich habe immer gedacht, wir sollten hier einen Baum pflanzen, eine Kastanie vielleicht. An der Brücke gibt es viele Bäume. Und so geht das in einer Tour. So geht das in einer Tour. Oder du hältst hier alles schön ordentlich, Milius. Das ist nicht leicht. Heute Morgen ist eine meiner Kellen zerbrochen. Das ist nie ein gutes Zeichen. In einer Tour.
Ja, das ist halt bestimmt subtiles Foreshadowing, ja. Später rutscht einer auf der Kelle aus und tot.
Nee. Oh. Nee. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht sind das tatsächlich 1:1 Dialoge aus dem Roman. Ein bisschen schwierig, die da jetzt wieder rauszufinden. Ich habe davon nur die altmodische Printausgabe. Ich habe tatsächlich mal geguckt, ob ich da die Dialoge wiederfinde. Hab's aber dann nicht geschafft. Es macht es dir halt wirklich schwierig.
Ja, kann ich verstehen. Ja, dann, ich ahne irgendwie schon, auf was für eine Empfehlung das hinauslaufen wird. Von daher, ich weiß nicht, wenn noch irgendwas auf deiner Seele brennt, dann nur raus damit. Aber ansonsten, denke ich, könnten wir da auch zur Wertschätzung schreiten.
Es gibt noch eine Sache, die auch da so eine nette Idee, wo ich mich gefragt habe, wann ist die denn untergegangen? Das Spiel hat so eine Art Hinweissystem. Das heißt, an einigen konkreten Stellen im Spiel bekommst du einen Hinweis und der wird dann in so einem eigenen Hinweisinventar abgespeichert und mit dem Hinweis kannst du dann vielleicht verschiedene Leute konfrontieren, indem du den Hinweis mit ihnen benutzt, wie als würdest du einen Gegenstand mit ihnen benutzen. Und wo ich mir gedacht habe, von Grund auf finde ich das eine super nette Idee. Auch wenn du überlegen müsstest, gebe ich der Figur jetzt den Hinweis oder nicht? Oder frage ich die Figur danach? Oder kann ich den Hinweis vielleicht irgendwo mit einem Gegenstand benutzen? Aber das wird so selten eingesetzt und auf eine so offensichtliche Art und Weise, dass man sich das ganze System hätte schenken können. Also auch da wieder eigentlich eine ganz nette Idee, aus der man wirklich viel machen könnte, wenn man denn ein Spiel gemacht hätte. Aber das einzubauen in einem Spiel, was eigentlich gar kein Spiel sein will, ist halt auch wieder so ein Warum? Wo ist da der Sinn? Und dann gibt es ebenfalls noch am Ende jedes Kapitels, das müssten wir vielleicht auch gewähnen, auch da wie bei Telltale wird dir angezeigt, was deine Entscheidungen waren. Jetzt wird dir nicht angezeigt, wofür sich alle anderen entschieden haben, aber das mag vielleicht im Laufe der Zeit jetzt noch kommen, aber du siehst so in einer Liste deine Entscheidung. Und nie, nicht ein einziges Mal in diesem Spiel hatte ich den Eindruck, dass irgendeine dieser Entscheidungen, die ich dort getroffen hatte, irgendetwas geändert hat. Warum dann, also weißt du, auch da wieder, man nimmt sich was von woanders oder eigentlich eine nette Idee, ich mochte das immer bei den Telltale-Spielen, das nochmal aufgelistet zu sehen, aber da hatte ich halt wenigstens den Eindruck, okay, das waren meine Entscheidungen. Da stehen teilweise Sachen dabei als meine Entscheidung, die nicht meine Entscheidung war, sondern ja, das wollte das Spiel von mir, anders wäre es nicht weitergegangen.
Sind es denn wenigstens interessante, gefühlt relevante Entscheidungen und es bleiben nur die Konsequenzen aus?
Sehr, sehr, sehr selten. Also es gibt eine im vorletzten Kapitel oder im drittletzten Kapitel gibt es eine Entscheidung, die ich tatsächlich relevant finde. Da geht es darum, ob man eine Gruppe von Flüchtlingen in sein Kloster oder in seine Priorei aufnehmen will, eine Gruppe von Kriegsflüchtlingen, oder ob man sie abweisen möchte. Das war im ganzen Spiel die einzige Entscheidung, bei der ich davor gesessen habe und gedacht habe, okay, was machst du jetzt?
Das ist nicht viel.
Nee. Ansonsten beschränkt sich wirklich darauf, lügst du jemanden an oder sagst ihm die Wahrheit, zum Beispiel. Und ich habe nie den Eindruck gehabt, dass sich da großartig was ändert. Ja, in ein oder zwei Fällen kriegst du in irgendeinem späteren Kapitel in einem Satz mal gesagt, und da hast du mich damals schon angelogen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es einen Unterschied macht. Also es kaschiert, wie gesagt, auch da nochmal, bevor jetzt jemand sagt, bei Telltale-Spielen ist das auch nicht anders. Ja, ist es vielfach nicht, aber Telltale kaschiert das viel besser. Jetzt können wir zum wertschätzenden Teil
übergehen. Ja, bitte.
Man muss ja an der Geschichte dazu sagen, so ähnlich wie Deponia Doomsday damals, erscheint ja jetzt auch das Säulen der Erde, zumindest die erste Episode, erstmal exklusiv 2 Wochen auf der Computerbild-Spiele, richtig?
Genau, das sind, also ich glaube, es sind nicht exakt 2 Wochen, so 12 Tage oder sowas. Also am 15. August erscheint es offiziell, 2.8. Computerbildspiele, also 13 Tage vorher.
Genau, und die Computerbildspiele, also man muss sich dazu die Platin-Edition kaufen, die kostet 9,99 €. Und dann bekommt man den Season Pass, also die beiden anderen Episoden, zum Vorzugspreis von 14,99 €. Während der Season Pass, wenn man den jetzt bei GOG zum Beispiel kauft, bei Steam dürfte es ähnlich sein, bei für den PC 30 € liegt, korrekt?
Korrekt. Es gibt das Spiel auch auf PS4 und da ist es auch für den 15. August angekündigt. Dort kostet es 40 €. Konsolenspiele, wissen wir, sind wegen der Lizenzgebühren immer teurer. Auch da ist der Season Pass dann im Preis mit inbegriffen, habe ich mir so ein bisschen gedacht, ehrlich gesagt, das ist dann halt als so einen Störer, nennt man das, also wie so unten rechts auf der Packung ist dann eingetragen, dass da nur die erste Episode von 3 enthalten ist und eben auch dieser Season Pass. Also ich weiß nicht, also es ist zumindest, glaube ich, ungewohnt, dass sowas, wobei ich glaube, vielleicht über Telltale ist das inzwischen etabliert, da weiß ich gar nicht, wie das so ist, aber die Telltale-Episoden wären klarer einzeln verkauft. Ich habe auf jeden Fall gedacht, so, boah, wie viele Leute sehen sowas, kaufen sowas und denken sich dann so, oh, das ist erst ein Drittel von dem Spiel, verdammt.
Gut, aber jetzt so viel mal dazu schon gesagt, einfach nur, um so ein bisschen zu erklären, in welcher Form man sich das kaufen kann und wie das jetzt auf der Wertschätzung basiert. Also für 30 € würde ich das unter gar keinen Umständen kaufen. Never ever. Für 9 € oder 9,99 € auf so einer Computerbildspiele, die erste Episode, wenn einen das Thema interessiert, wenn man eh sagt, okay, Säulen der Erde ist einer meiner Lieblingsromane und egal, was Jochen jetzt gesagt hat, ich will mir das trotzdem mal angucken, würde ich jederzeit zu dieser Variante raten, wenn man denn mal reinspielen möchte, wenn man sich's mal angucken will, bevor man die 30 € ausgibt und gucken, ob das tatsächlich was für einen ist. So sehr es mir auch widerstrebt, ein Produkt von Axel Springer anzupreisen in der Hinsicht und an dieser Stelle würde ich meinen Job nicht gut machen, wenn ich nicht darauf hinweisen würde, dass das die definitiv kostengünstigere und empfehlenswertere Alternative ist, als dafür ins Blaue hinein 30 € auszugeben. Für mich persönlich, wie ich habe es vorher schon gesagt, ich werde die 2. und die 3. Episode will ich nicht mehr spielen, die werde ich auch nicht mehr spielen, gehe ich ziemlich fest davon aus. Und für mich wären das rausgeschmissene 30 € gewesen. Ich hätte das nach einer Stunde aufgehört. Spätestens. Auf einer grünen Wiese, überlege gerade, sonderlich viele Adventures hatten wir hier in dem Rahmen noch nicht. Also wie ich es auch vorher schon zu einem Bekannten sagte, ich finde es das schlechteste, sowohl handwerklich als auch erzählerisch schlechteste Daedalic Adventure. Und ich mag in der Regel die Daedalic Adventure sehr gerne. Das ist das mit Abstand schwächste, was ich von denen bislang gespielt habe. Ich würde das unter einer 50 ansiedeln. Ich würde das irgendwo für mich persönlich meinen reinen Spaß dran irgendwo bei einer 30 sehen.
Ja, würde ich sagen, brauchen wir gar nicht noch weiter drauf einzutreten.
Nee, an der Stelle aber vielleicht nochmal so als Disclaimer, dass die grüne Wiese-Wertung natürlich eine Wertung für mich persönlich ist und dass, wenn man jetzt sagt, ja, aber da steckt doch Arbeit drin und die Hintergründe sind doch ganz schön und mir hat das doch Spaß gemacht. Ich glaube wirklich, dass es auch Leute geben wird, die finden das nett und die finden das okay und die finden das vielleicht sogar gut. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, boah, das ist eins der besten Adventure aller Zeiten. Aber für mich ist es halt nichts. Ich glaube, ich müsste echt lang zurückdenken, dass ich mich an ein Adventure erinnern kann, das mir so wenig Spaß gemacht hat wie dieses. Und wer jetzt tatsächlich überlegt, oh, ich hätte mal wieder Lust auf einen Point-and-Click-Adventure, es gibt so viel Empfehlenswerteres. Auch gerade im Indie-Bereich, da gucke man sich die Sachen von Wedged Eye zum Beispiel mal an. Gibt sehr viel bessere Sachen, in die man gerade, und sehr viel bessere Adventures, auch von Daedalic, in die man sein Geld stecken kann.
Gut. Also nachdem jetzt nach dieser schallenden Ohrfeige die Erstversorgung des Patienten beginnen, leite du doch mal die Herren nach draußen und die Damen auch.
Aber das mache ich doch gerne, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank, dass Sie Bäcker dieses Podcasts sind. Ich hoffe, dass euch diese Wertschätzung gefallen, / geholfen hat. Und wenn ihr komplett anderer Meinung seid, dann lasst mich gerne im Forum wissen. Ich bin immer gerne bereit, drüber zu diskutieren und sage an dieser Stelle schon mal Tschüss, bis zur nächsten Wertschätzung, die dann hoffentlich Tacoma heißt, gleich das nächste Adventure. Machen Sie es gut.